Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Wir sprechen heute über ein Thema, das eine sehr große und, wie ich finde, sehr interessante Spannweite hat. Es findet sich zum einen in der Weltpolitik und auf der anderen Seite betrifft es unser persönlichstes, eigentlich intimstes Inneres. Wir wollen heute über Grenzen sprechen. Was ist denn so deine spontane Assoziation zu dem Thema, Christoph?
Na, ein bisschen, wie du es gerade andeutest, einerseits diese Grenzverletzungen, die wir in der Weltpolitik erleben, sowohl also diese tatsächlichen, also die Kriege, die kriegerischen Auseinandersetzungen und so weiter, aber auch verbale Grenzverletzungen, also dass in einer Weise gesprochen wird, wo ich mir bis vor kurzem nicht gedacht hätte, dass man in diesem Ton miteinander redet. Das ist so dieses spontane Thema der Grenzverletzung und auf der anderen Seite, wie wichtig Grenzen sind, damit man irgendwo sich sicher fühlen kann, damit man weiß, wo man hingehört und wo man auch geschützt ist und so weiter. Also in dieser Spannung steht unser Thema uns sicher sehr spannend, jetzt miteinander das ein bisschen vertiefter zu reflektieren.
Ich bin auf das Thema gekommen, eigentlich durch ein Kapitel in dem Buch Das Lieben danach von Helene Pracht. Das habe ich gerade gelesen, schreibt eine Psychologin, so ein bisschen rückblickend auf ihr Leben über sexuellen Missbrauch, den sie in der Kindheit erfahren hat und wie sich der so ja, in ihr Leben gelegt hat, vor allem auch in ihr Beziehungsleben, wie sie das geprägt hat. Es ist ein sehr tolles Buch, aber auch sehr berührend, erschütternd in manchen Teilen, sehr, sehr gut geschrieben, sehr differenziert, finden sich sicher viele Menschen mit unterschiedlicher Art von Missbrauchserfahrung darin wieder. Und sie hat eben auch ein Kapitel drin, wo sie über das Thema Grenzen setzen, schreibt. Ich werde sicher noch was daraus zitieren. Und da habe ich mir gedacht beim Lesen, darüber könnten wir reden, weil ich zum anderen auch, ich habe ja schon öfter erzählt, ich arbeite in einer psychischen Reha mit vielen Menschen, die da kommen mit dem Thema Burnout. Und da ist das ganz oft eine Frage, Grenzen setzen, wie können wir Nein sagen? Das beschäftigt ganz viele Leute, das ist für viele Menschen offenbar sehr, sehr schwierig. Und ich bin jetzt auch nicht immer so der große Experte da drin, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Nein sagen, das können wir vielleicht auch noch beleuchten, kannst du noch erzählen, wenn du magst. Und eben auf der anderen Seite, so wie du sagst, wenn wir Nachrichten schauen, kommen wir auch da dran, dass es plötzlich einen amerikanischen Präsidenten gibt, der findet, wir könnten uns ja mal Grönland einverleiben, abgesehen von Putin und so weiter. Also das Thema, das finde ich total faszinierend, als ich dann ein bisschen weiter darüber nachgedacht habe, dass es uns im Großen so beschäftigt und im Kleinen. Das heißt, ich denke, es ist würdig, unter die Fragen des Menschseins gezählt zu werden, wie unser toller Podcast heißt, oder? Also ja. Es ist eine ganz tiefe Frage. Diese Helene Pracht schreibt da, Grenzen gehören zu den seelischen Grundbedürfnissen. Würdest du das auch so sagen?
Ja, ich denke schon. Es ist ein, es gehört zum Menschen, dass er den Raum des eigenen hat. Und dieser Raum ist ein begrenzter Raum. Und dieser Raum ist auch ein Hoheitsraum, in den andere nicht ohne, dass man dies gestattet, einfach eintreten dürfen. Und deswegen braucht es Grenzen. Und gehören Grenzen, glaube ich, auch zur menschlichen Begegnung. Also Grenzen sind nicht per se etwas, sagen wir mal, Problematisches an sich in der Begegnung zwischen Menschen, sondern schon alleine die Tatsache, dass wir immer einzelne Menschen bleiben, ja, heißt das ja, dass wir, selbst wenn wir uns begegnen und ein Miteinander finden, immer zwei einzelne Personen bleiben. Und das geht nur dadurch, dass es Grenzen gibt. Also die Grenzen, sagen wir mal, gewährleisten den Raum, den der Einzelne braucht, um er selbst zu sein und seine Eigenmächtigkeit zu leben. Und das, was du eben andeutest, von der Autorin her, in der Missbrauchserfahrung, das ist dann dieses Furchtbare, dass jemand anderes diese Grenze missachtet und für seine Zwecke einen anderen Menschen quasi nutzt und damit letztlich ihn dann missbraucht.
Und wir eben im Kindesalter Grenzen selber so in der Form noch nicht so gut setzen können oder offenbar noch nicht so gut verstehen, wann jemand drüber geht. Also das spielt halt dann viel mit und dann geht so der andere, wird so Teil von uns, vielleicht auf eine ganz schiere Art und dann vermischt sich das. Sie schreibt auch so schön, wie du gerade auch gesagt hast, wir brauchen erst die Grenze, damit wir überhaupt einander begegnen können. Erst an diesem Punkt, wo zwei Grenzen aufeinandertreffen, dort findet eigentlich erst Begegnung statt, weil wenn es so verschwimmt, wenn der eine über den im anderen sozusagen in den anderen hineingeht und es ein Mischmasch wird, dann ist es keine echte Begegnung zwischen zwei Personen.
So. Ja. Ja, da steckt eine Menge drin in dem, was du sagst. Und das hat vor allen Dingen mit dem Phänomen des Eigenen zu tun. Ja, dass in gewisser Weise jeder Mensch ein Selbstsein hat oder auch ein Eigensein hat. Und im Grunde ist deshalb den Respekt vor diesem Eigenraum des anderen braucht, damit der wiederum er selber sein kann, bleiben kann und auch sogar in der Begegnung er selbst oder sie selbst bleiben kann. Und die Missbrauchserfahrung, wenn sie Kindern passiert, ist deshalb so schlimm, sie ist immer schlimm. Sie stimmt nie, aber sie ist dort besonders schlimm, weil das Kind, der junge Mensch, noch nicht die Fähigkeit und die Kraft hat, in einer Weise für sich zu sorgen, wie es vielleicht erwachsene Menschen stärker haben könnten, wenngleich ich natürlich auch von vielen Fällen weiß, wo auch im Erwachsenenalter diese Grenzen missachtet werden und dann durch körperliche Stärke und durch Gewalt und Drohung, Ausübung von Angst und so weiter, also Menschen gefügig gemacht werden. Und in dem Sinne, glaube ich, passiert hier das Schlimme, dass dieser Raum des Eigenen verletzt wird.
Mhm. Wie ist denn das? Ich muss mir da vielleicht gleich selber widersprechen. Ich habe das Gefühl, dass Kinder schon spüren können, dass da etwas passiert, was nicht ganz stimmt. Aber sie wissen es sozusagen nicht genau und sie wissen nicht, das fehlt, das hast du gerade gesagt, wenn ich es richtig gehört habe, wie ich die Grenze setze. Aber dass etwas hier nicht richtig ist, das spüren auch Kinder, glaube ich, schon sehr gut. Ist das so?
In diesen Fragen bin ich jetzt nicht unbedingt Experte, aber ich glaube, es ist insofern richtig, was du sagst, dass wir ein tiefes Wissen für etwas, was richtig und gut ist oder stimmig ist, in uns haben und das nicht eine Frage des Alters. So will ich es zunächst einmal sagen. Und insofern gibt es auch viele Kinder berichten das, dass sie sagen, ich wollte das nicht, ich habe mich nicht wohlgefühlt dabei, ich fand, das stimmte für mich nicht und so weiter. Das kann ja nur daher kommen, dass dieses Wissen im Menschen bereits vorhanden ist für das, was daran im Grunde nicht stimmt. Sich darin zu vertreten, sich darin auszukennen, das in einem Ich-Bewusstsein zur Verfügung zu haben, um das benennen zu können, das ist dann, glaube ich, der nächste Schritt. Und so würde ich auch Erwachsenwerden verstehen, ja, dass uns immer mehr Bewusstsein möglich ist, dass wir neben uns treten können und dass wir das, was wir da intuitiv spüren als nicht richtig, besser vertreten können und uns selber darin auch besser verstehen. Deswegen ist ja das Schlimme darin auch der Aspekt, dass da etwas passiert, was dem Erleben des Menschen umgedreht wird. Das heißt also, dem Kind wird gesagt, du wolltest das ja, du hast mich provoziert. Du hast da in einer Weise gelacht oder bist mir begegnet, sodass du schuld bist, dass das jetzt hier passiert ist. Und da wird im Grunde Erleben und Verhalten quasi verkehrt und umgedreht. Und das ist deshalb schlimm, weil ich glaube, wir sind als Menschen ursächlich oder urtümlich darauf angewiesen, unserem Erleben vertrauen zu können. Und wenn das quasi missachtet wird und verdreht wird, dann ist das eine ganz große Sünde, finde ich.
Du hast gesagt, das Thema da drin ist das eigene Finden. Wie funktioniert denn das? Wie entwickelt sich denn dieses eigene und was braucht es dazu, dass es sich gut entwickeln kann?
Ja, also dieses eigene ist ja im Grunde etwas, was wir, egal in welchem Lebensalter, in jeder Lebenssituation als Möglichkeit haben, es immer wieder neu zu finden. Also das ist so die Frage, will ich das? Ist das wirklich meins? Wie ist es meins? Und so weiter. Und vor dieser Herausforderung und Frage steht der Mensch lebenslang. Die Existenzphilosophen oder Heidegger spricht zum Beispiel an der Stelle vom Eigentlichsein des Menschen. Das heißt, wir werden sozialisiert, wir kommen in Zusammenhänge hinein, wo wir lernen zu empfinden und zu tun, wie man es sieht, wie man sein sollte. Also wir entsprechen Erwartungen, so werden wir häufig auch erzogen. Aber der Mensch ist nicht ein Wesen, das nur darauf aus ist, Erwartungen Rechnung zu tragen, sondern er will im Grunde ein eigenes Leben leben. Und dazu muss er in den jeweiligen Situationen, in denen er steht, das ist egal, das ist im privaten, das ist im öffentlichen Raum und das ist eine Frage, die nie abgeschlossen ist, dieses eigene immer je neu finden. Und dieses eigene, man kann auch sagen, dieses Selbstsein, so nennen es manche, Eigensein haben wir dann auch den Begriff, das sind zwei etwas verschiedene Aspekte, die hier betont werden. Im Selbstsein geht es mehr um das spezifische So-Sein, das für uns in einer Situation stimmt. Und im Eigensein geht es mehr um die Eigenmächtigkeit, die wir erleben. Also dass wir uns als Schöpfer, als Urheber unserer Lebensgestaltung sehen und empfinden. Das wäre so eine Unterscheidung, die ich an dieser Stelle für wichtig halte. Und dazu braucht es quasi den Raum, der uns zur Verfügung gestellt wird, der nicht erstmal besetzt ist durch andere. Und deswegen ist das Nein ein wichtiger Aspekt oder die Grenze ist ein wichtiger Aspekt, weil die Grenze im Grunde diesen Raum des eigenen schützt und gewährleistet.
Und vielleicht jetzt doch nochmal, was brauche ich in der kindlichen Entwicklung, was müssen Eltern zur Verfügung stellen, dass ich das finden kann? Hat das was mit so Trotzphase zu tun und dass ich auch mal was machen darf oder zum Ausdruck bringen darf, wenn ich spüre, mir passt was gerade so nicht oder dass ich eben auch meinen eigenen Ideen und Wünschen nachgehen kann, ohne dass ständig wer dazwischen funkt? Ist das so in die Richtung?
Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge, die mir spontan jetzt einfallen. Das eine ist, dass Eltern ein Bewusstsein haben, dass das Kind ein eigener Mensch ist und nicht einfach nur abhängig von der Zuwendung der Eltern, sondern dass es ein eigener Mensch ist. Und deswegen ist es eine Frage des Respektes, wie auch Eltern bereits den Kindern, wenn sie klein sind, begegnen. Also klopfe ich an die Tür, wenn ich hineingehe, auch wenn das Kind noch sehr klein ist, oder gehe ich einfach hinein? Frage ich, ob ich das darf oder tue ich das einfach? Und das ist eine Haltung, die Eltern dem Kind entgegenbringen. Und wenn Kinder zum Beispiel so etwas erleben, dann spüren sie und erfahren, dass man ihnen mit einem Respektsraum begegnet. Und darin kann zum Beispiel das eigene sich dann gut entfalten. Das ist vielleicht das, was von außen her eine wichtige Bedingung ist. Und für das Kind selber ist dann eine weitere wichtige Bedingung, auch im Außen dann, dass dem Kind Gelegenheit gegeben wird, dieses eigene zu finden. Also was will ich wirklich? Was ist darin jetzt auch meins? Will ich das wirklich oder tue ich das nur, weil man es erwartet? Und so weiter und so fort. Und für uns, für das Hineinfinden in eine Reifung, in ein ja immer autarkeres Erwachsenwerden, glaube ich, ist dann eine wichtige Unterscheidung im eigenen nochmal die Bedürfnisse und die Werte zu unterscheiden. Also ist das, wenn ich jetzt aus dem Trotz heraus sage, wirklich das eigene oder ist der Trotz vielleicht ein Schutz, hinter dem sich das eigene eigentlich verbirgt? Ja, und sind bestimmte Befindlichkeiten schon das Eigene und das Eigentliche oder stehen sie für etwas und dann habe ich darin auch nochmal mich im Eigenen zu finden. Das sind, finde ich, sehr anspruchsvolle Fragen. Nach meiner Überzeugung sind Kinder viel stärker erstmal aus Bedürfnissen hergeleitet. Und dann entfaltet sich immer mehr der intentionale Wertbezug dazu. Also er ist natürlich immer schon mit drinnen, aber er ist viel stärker, wenn Kinder sehr klein sind, aus den Bedürfnisstrukturen geleitet. Insofern hat man natürlich davor auch Respekt zu haben. Aber später, glaube ich, kommt dann hinzu, dass dieses eigene besonders sich in den Wertbezügen findet. Und da ist ein weiterer Punkt der Achtung und Achtsamkeit, primäre Bezugsperson, das ja, zu schätzen und dem gerecht zu werden.
Also das heißt, ich muss den Raum bekommen zu spüren und spüren lernen zu dürfen. Ja, was möchte ich, was entspricht mir und so weiter, das auch auszuprobieren. Und das ist ja letztlich dann das, wenn wir das nicht so gut gelernt haben, schon als Kinder oder wenn wir es irgendwie verlernt haben, das üben wir dann ja jetzt auch als Erwachsene sehr oft mit den Leuten. Erstmal spüren, lernen wieder, was möchte ich denn eigentlich oder bediene ich hier nur Ansprüche, die von außen kommen und von denen ich glaube, sie erfüllen zu müssen. Und dann denken wir ja manchmal auch, ah, ich möchte das eh alles, aber wenn wir eigentlich lernen, mal wieder richtig hinzuspüren, kommen wir drauf, stimmt vielleicht gar nicht. Ja, all das, was ich angeblich so gerne mache, ist eigentlich nur das, was mein Partner zum Beispiel auch so gerne macht und ich tue halt mit und mache es so pseudohaft zu meinem eigenen, aber wenn es nicht wirklich mir entspricht, dann wird es eben irgendwann einmal total anstrengend oder ich verausgabe mich so und dann rutsche ich in was rein, was gar nicht mehr mir entspricht. Und so entsteht dann oft ja auch Burnout, ne? Wenn ich ständig nur tue, was man angeblich von mir erwartet, aber nicht das, was ich eigentlich möchte, was mir entspricht, dann wird es so anstrengend, oder? Kann man das
Genau
so
so,
sagen?
genau so. Also, was du ja damit sagst, dass wir das auch lernen müssen und dass das vielleicht ja gar nicht ganz einfach ist, bei dem, was wir tun und erleben und empfinden, sofort schon zu wissen, ist das auch wirklich meins oder ist das eher das Erwartete und Erwünschte? Und deswegen glaube ich schon, dass eine Erziehung einen ganz maßgeblichen Einfluss darauf hat, wenn Eltern dafür sensibel sind und das mit wahrnehmen, Kinder einzuladen, so klein sie sind, hinzuspüren, ist das das Meinige? Ja, und wenn wir das Glück haben, in solch einem Klima groß zu werden, dann werden wir das später im Leben viel selbstverständlicher in uns tragen. Ja, das Entscheidende ist ja vor allen Dingen die Erfahrung der Legitimität des eigenen. Ja, das ist ja das, was viele Menschen dann später umtreibt, in so Selbstzweifel bringt. Darf ich das, was ich eigentlich will, tun, wenn doch ein anderer enttäuscht ist und so weiter und so fort, ja? Und wenn man jetzt aus einer gesunden Geschichte kommt, in der das eigene zugestanden wird und nicht als Problem zuerkannt wird, dann wachse ich mit einer Selbstverständlichkeit auf, dass ich darf, was ich will. Ja, und deswegen haben Menschen, die mit dieser Selbstverständlichkeit groß geworden sind, auch nicht so Schwierigkeiten, mal eine Spannung auszuhalten mit einem anderen Menschen, wenn es konflikthaft wird, weil ja, vielleicht zwei Menschen wechselseitig das austragen, was ihnen jeweils bedeutsam ist. Und darum kann man ja miteinander ringen und ja, auch mal streiten. Und das muss ja nichts Schlechtes sein.
Ja, also wenn ich das gelernt habe, dann habe ich nicht Angst, dass ich gar nicht mehr gemocht werde, wenn ich mal sage, was ich möchte. Also
Genau.
so ganz einfach. Okay, also das eigene und die Grenze ist ja der Ort sozusagen, oder das spiegelt sich dann ja auch im Geografischen, sagen wir mal so, ist der Ort, wo auch der Schutz stattfindet. Also da geht es dann darum, wenn ich Grenzen setze, die sind dazu da, das eigene zu schützen. Richtig?
Ja, genau. Das heißt, damit das eigene einen integren Raum behält, braucht es einen Schutz, dass es nicht quasi verletzt wird oder der andere diesen Raum des eigenen, ohne dass wir ihn einlassen, betritt.
Da gibt es mehrere Fragen. Die erste ist vielleicht mal, wo oder wie spüre ich denn eigentlich, dass ich an meine Grenze komme? Das ist jetzt vielleicht recht weit, ja. Also was weiß ich, beim Thema Arbeit, wo spüre ich, wann es zu viel wird, aber auch wo merke ich, dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr in meinem eigenen bin, sondern so ein Bedürfnisbefriedigerin für jemand anderen werde. Manche Leute spüren das ja gar nicht gut.
Ja.
Woran merke ich's? Was würdest du sagen?
Das ist eine sehr anspruchsvolle Frage, die du stellst. Ich glaube, man merkt, also erstens mal hat es damit zu tun, dass in welcher Beziehung stehe ich zu meinen Gefühlen und meinen Wahrnehmungen für mich selbst. Ja, habe ich da überhaupt eine Nähe oder bin ich so weit weg von mir, dass ich nur in den Projekten bin und das im Grunde gar nicht geübt bin, für mich diese Wahrnehmung zu haben? Das, glaube ich, der erste Punkt. Also sollte man auch Wahrnehmungsebenen für sich selbst üben. Wie geht's mir mit dem, was ich tue? So, dann erfahren wir es an den Auswirkungen. Also ich glaube, immer wenn etwas stimmt, gibt es uns Kraft. Und wenn es nicht stimmt, dann kostet es uns Kraft. Oder zumindest übertreiben wir es mit den Dingen, die vielleicht stimmen, und es wird dann zu viel und deswegen stimmt es dann auch nicht mehr. Ja, also wir übergehen uns zum Beispiel in Bedürfnissen nach Ruhe und ja, mal 5 gerade sein lassen und so weiter. All die Dinge, die wir auch brauchen, dass es ein gutes Leben für uns ist. So, und jetzt glaube ich, oder ich würde sagen, es gibt noch ein weiteres Merkmal, das ich häufig in meinen Therapien nutze, indem ich Menschen frage, wirst du größer oder kleiner, wenn du daran denkst, das so zu tun oder so zu realisieren? Und alles, was stimmt und stimmig ist, lässt uns wachsen, weil wir in der Authentizität stehen und weil es eine gute Spur für uns ist, die auch uns im Ergebnis immer belebt und uns reicher macht und uns größer macht und so weiter. Und wenn uns das niederdrückt und belastet und so weiter, dann spüren wir, dass wir darüber im Grunde kleiner werden, in eine gedrücktere Position kommen und so weiter. Und das ist hochinteressant. Wenn ich diese Frage stelle, werden sie größer oder kleiner, wenn sie entscheiden, ob sie das tun oder nicht tun? Die meisten können spontan sofort korrekt antworten. Schwierig ist dann, ob ich mir traue, diese Antwort auch umzusetzen, dass ich vielleicht Angst habe, was dann passiert, und dann müsste man die Themen, die eigentlich mehr die Angst betreffen, bearbeiten. Das wäre gar nicht so sehr die Frage, was ist das Richtige für mich, sondern was lenkt mich davon ab, das Richtige zu tun.
Mir ist auch gerade so gegangen. Ich habe an eine Entscheidung gedacht, die ich fällen muss, und hatte auch spontan, war mir klar, was zu tun ist. Also gute Frage.
Ja, ja.
Merke ich mir.
Oder man könnte die Frage auch noch ein bisschen anders münzen. Man könnte nämlich sagen, führt es mich in die Mitte, wenn ich das tue? Oder bringt es mich aus meiner Mitte? Das ist ein ähnliches Bild. Größer oder kleiner, oder komme ich in die Mitte, oder ist es, dass es mich aus der Mitte heraus reißt? Das sind so emotionale Wahrnehmungen. Da müssen wir nicht lange intellektuell irgendwelche Gründe abwägen gegeneinander. Das ist mir oft ein zu kognitiver Ansatz, es so zu tun, sondern ich glaube, das ist mehr dieses intuitive Wissen, das stimmt oder stimmt nicht.
Du hast da jetzt auch was Wichtiges gesagt, in der Frage steckt das drinnen, wirst du größer oder kleiner? Und beim Größerwerden, das finde ich nämlich ein schönes Bild mit der Haut. Also die Haut ist ja unsere äußerste Grenze, jetzt rein körperlich betrachtet. Und wachsen heißt, dass wir unsere Grenzen ja erweitern. Also weil immer nur innerhalb unserer Grenze zu bleiben, wäre auch nicht gut, weil dann würden wir nicht wachsen. Also das heißt, wir müssen einen Weg finden zwischen Grenze schützen und Grenze erweitern. Das Bild, das mir dazu aber total gut gefällt, ist, dass ich nicht ständig krampfhaft oder total angestrengt über meine Grenze drüber gehen muss, sondern dass ich meine Grenze Stück für Stück erweitern kann. Und so wie meine Haut wird dann, also und ich selber werde dadurch größer. Und wir werden vom Baby zum erwachsenen Menschen, da passiert ja total viel, ist ja die volle Grenzerweiterung, aber halt in einem angebrachten Tempo und auf eine Art, wie es möglich ist. Ich kann ausdehnen von innen heraus und muss nicht immer so drüber gehen, das, was ja vielleicht vielen Menschen Angst macht.
Genau. Was du ja damit ansprichst, ist das Übersteigen der Grenze. Also dass wir, also wir haben jetzt ja mehr über den Schutz, den es braucht für das eigene, damit das eigene sich gut entfalten kann und damit das eigene integer bleibt, gesprochen. Wenn wir jetzt weiter gehen, dann kann man sagen, das eigene finden wir natürlich auch, indem wir durchaus auch Grenzen übersteigen und nicht einfach nur immer in definierten Räumen und Rahmenbedingungen bleiben. Und insofern braucht es auch das Übersteigen der Grenze. Mir fällt ein, was wir in unserem Podcast über das Thema Glück schon mal gesagt haben, dass Mané Sperber gesagt hat, Glück ist eine Überwindungsprämie. Ja, und ich glaube, das hat was zu tun mit dem Übersteigen einer Grenze. Ja. Und das kennen wir alle, wenn wir eine Wanderung machen und vielleicht doch noch ein bisschen weiter gehen, als wir eigentlich jetzt von unserer Kondition her dachten. Oder dass wir merken, um auf den Gipfel zu kommen, wird das sehr anstrengend. Aber wir fordern uns das ab und erleben auf einmal dieses Glück, da oben zu stehen. Und so kann man auch eine Reise machen, vielleicht in unbekannte Gegenden hinein oder wo man die Sprache nicht kennt oder die Kultur völlig unvertraut ist und so weiter. Und so erobert man sich Welt. Und das ist dann das Übersteigen von Grenzen.
Ja, und dazu braucht es aber, und da würde ich dich gerne noch fragen, wie kann ich dieses Gespür verfeinern? Weil wenn wir beim Bergsteigen bleiben, ich glaube ja, also kenne ich auch vom Wandern oder eben irgendwie Sport, ein Stückchen mehr geht oft noch, als man selber denkt. Und es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man da mal drüber geht und merkt, wow, das schaffe ich ja gerade noch. Aber es kann natürlich gefährlich werden. Also gerade beim, jetzt, ich denke jetzt eher so auch, aber nicht nur, an Extremsport, wenn ich mich überschätze und zu sehr drüber gehe und nicht beachte, was wie Wetter etc., dann komme ich ja in etwas, ja, was sogar mein Leben bedroht. Das heißt, ich muss gut spüren können, wo ist dann die Grenze der Grenze, die Grenze der Grenzüberschreitung. So. Also das ist ja auch, das ist fein irgendwie, oder?
Naja, ich glaube, das hat damit zu tun, dass das Phänomen Grenze an sich vom Menschen in ganz verschiedener Weise genutzt werden kann. Das liegt nicht an der Struktur und Natur der Grenze, sondern wie der Mensch mit Grenze umgeht. Und ich kann natürlich die Übersteigung der Grenze wie ein, vielleicht sogar wie eine Sucht erleben. Das heißt, ich brauche immer das Neue, ich brauche immer das Andere, ich brauche immer das Außergewöhnliche. Und alles das, was ich schon erlebt habe, ist bereits erledigt. Dann suche ich das Neue und dann muss es eben immer mehr werden. Und so habe ich manchmal den Eindruck, gehen Menschen dann mit dem Überwinden von Grenzen um, indem sie nicht mehr achtsam das, was jetzt getan wird, in den Horizont von Wirklichkeitsbedingungen stellen, sondern geht es nur darum, sich einen Kick zu verschaffen. Also eine Befindlichkeit zu steigern durch das Überschreiten einer Grenze. Und das halte ich für problematisch. Also es kommt immer darauf an, wie ich wofür das Thema Grenze steht.
Und dann gibt es auch die immer nur am Schützen sind.
Genau.
So Leute, denke ich, kenne dich auch, oder? Die nie mal drüber gehen und wo man das Gefühl hat, man kommt denen ständig irgendwie zu nahe und die sind immer nur damit beschäftigt, an der Grenze ihre Wachposten aufzustellen, sozusagen.
Ganz genau. Oh. Ja, ist das Gleiche in die andere Richtung. Und dadurch wird es dann sehr vielleicht betulich, etwas öd, etwas gleichförmig und so weiter. Ja, und dann, wundert man sich, warum in dem Leben nichts Aufregendes, nichts Neues mehr los ist und passiert. Das sind so die beiden Pole, würde ich sagen.
Also da muss man dann dran arbeiten oder fragen, worin liegt deine Angst? Um Ängste geht es dann vermutlich, oder?
Genau. Also ich würde das in einen, sagen wir mal, existenziellen Kontext stellen, das Thema, und fragen, wofür steht das jeweilige Phänomengrenze dann?
Phänomengrenze, da fällt mir jetzt noch ein Wort an, nämlich Freiheit. in Bezug auf Grenze? Ist das nochmal ein neuer Aspekt oder nur ein anderes Wort für Grenzüberschreitung?
Wie meinst du es? Kannst du es noch ein bisschen genauer fragen?
Ich muss auch kurz, glaube ich, noch sortieren für mich, aber zu enge Grenzen zu haben, macht mich vielleicht ein Stück unfrei, oder viele verbinden Autofahren zum Beispiel mit Freiheit, so ins Blaue fahren, so ohne, weißt du, wie ich meine? Tatsächlich, glaube ich, so ohne Grenzen. Oder dass wir in der EU, jetzt mache ich es ein bisschen, den Raum ein bisschen größer, einfach nach Deutschland zum Beispiel fahren können, ohne dass ich einen Pass herzeigen muss oder so. Also zu viele Grenzen machen auch ein Stück unfrei. Vielleicht ist es in die andere Richtung leichter.
Ja, ich glaube schon, eine Grenze zu setzen, setzt immer auch Freiheit voraus, weil es ist ja mein Nein, das ich jetzt spreche. Und dadurch berührt es ja zutiefst meinen Freiheitsraum, indem ich sage, das will ich nicht. Umgekehrt, das ist jetzt das andere Beispiel, was du gerade gesagt hast, ist es meine Freiheit, wenn Grenzen zum Beispiel zu eng gesteckt sind und waren, dass ich plötzlich in einen Möglichkeitsraum hineinkomme, den ich vorher aufgrund der Grenze gar nicht hatte. Und dass mir deshalb auf einmal Dinge zur Verfügung stehen, die ich entdecken kann, in denen ich mich und mein Menschsein und das, was meine Werte sind, finden kann. Und dann erlebe ich das als ein großes Glück, vielleicht nicht mehr gebunden zu sein durch Rahmenbedingungen, die mir dieses Erleben gar nicht ermöglichen würden.
Und was mir da jetzt aufgefallen ist, da kommen wir doch jetzt auch ans Thema der Grenze des anderen. Weil bisher haben wir ja eher nur über meine eigene Grenze gesprochen, darüber, wie wir sie schützen oder nicht, wann und wie wir drüber gehen. Und das fand ich interessant, das, was du gesagt hast jetzt auch. Es ist ein Stück Freiheit, eine Grenze setzen zu können. Aber sagen wir, ich entscheide jetzt, ich gehe über meine Grenze, ich fahre los, aber dann komme ich eben irgendwann einmal dann doch vielleicht an eine andere Grenze eines Landes oder eines Menschen eben. Und wenn wir recht eng wohnen mit jemandem zusammen, dann wird es interessant mit den jeweiligen Grenzen, oder?
Ja, und deswegen sind die Grenzen immer auch Bedingungsräume, auf die wir treffen, ja, die wir zu respektieren haben, damit ein Miteinander wiederum gelingt. Und ich kann also nicht nur mich sehen in der Grenze, die für mich wichtig ist, beziehungsweise im Überschreiten der Grenze, die für mich wichtig ist, sondern ich muss den anderen, der seine Grenze ebenfalls setzt, sehen. Und das Spannende ist, wie gelingt darin dann das Miteinander? Und ich glaube, das müssen wir beides können, damit Miteinander überhaupt gelingt.
Was braucht es dafür? Also ich denke mir jetzt zum einen ein bisschen ein Gespür dafür, vielleicht auch, wann ich Grenzen überschreite. Woran merke ich das am anderen, dass ich da jetzt in einen sehr privaten oder zu intimen Bereich eingedrungen bin? Jetzt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite brauche ich auch, das ausdrücken zu können. Oder wenn jetzt mir jemand so nahe kommt, ist ja auch eigentlich vor allem meine eigene Verantwortung, dass ich für meine Grenzen sorge. Es ist so beides, oder? Ein bisschen hineinspüren beim anderen, aber auch das sagen zu können, hey, stopp, Grenze.
Fangen wir mal mit dem ersten an. Also das heißt, damit sagst du ja, woran merke ich, dass ich einem anderen zu nahe getreten bin, ne? Und es ist ja interessant, dass wir so ein intuitives Empfinden übrigens für Nähe auch haben. Man sagt so eine Armlänge, ja. Ist zum Beispiel so vom intuitiven Gespür, zumindest in unserem Kulturraum, so für viele Menschen eine Begegnungsebene, wo man vielleicht nicht zu weit auseinandersteht, wenn man sich etwas Persönliches mitteilen möchte, aber auch nicht zu nah kommt, sodass man automatisch einen Schritt zurückgeht, um sich den Raum wieder zu schaffen. Also ich glaube, ich würde auch sagen, eine weitere Möglichkeit, das wahrzunehmen, ist, wie der andere darauf reagiert, wenn ich quasi an ihn herantrete. Also nach meiner Wahrnehmung zeigen andere Menschen das ziemlich deutlich, auch im Gesichtsausdruck, in der Zuwendung, Gestik, Mimik und so weiter, dass sie merken, ja, sie haben in meiner Gegenwart behalten sie einen guten Raum oder jetzt wird's ihnen bedrängend. Und genau dieses Phänomen kann man bei sich selbst dann auch beobachten, dass man sich bedrängt erlebt. Das wäre dann die andere Seite, wenn man auf sich achtet, ja. Und dann spürt man jetzt, ist mir da jemand zu nahe getreten? Vielleicht könnte man sagen, gesamtgesellschaftlich, weil du das vorhin auch mit angesprochen hast, dass dieses Thema ja nicht nur diese psychologische Funktion für den einzelnen Menschen hat, sondern dass wir irgendwo auch jetzt in einer Gesamtgesellschaft zu diesen Themen stehen. Ich denke mir manchmal aus diesen Überlegungen heraus, warum werden heute wieder stärker diese Grenzen gesetzt? Vielleicht hat das ja auch damit zu tun, psychologisch damit zu tun, dass sich viele Menschen überfordert gefühlt haben, Räume zur Verfügung zu stellen und dadurch im Grunde sich in diesen Räumen bedroht erleben und dass es ihnen zu eng wird. Ja, und deswegen die Grenzen heute wieder etwas stärker vertreten werden. Und jetzt haben wir so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es natürlich sehr wesentliche und gute Gründe gibt, weshalb man zum Beispiel sagt, als Staat, man gewährt Asyl und man soll auf jeden Fall Menschen, die in schwierigen Konfliktlagen sind, helfen, sie unterstützen, sie einlassen und so weiter. Aber dem gegenüber steht die psychologische Tatsache, dass dieses Empfinden, dass Menschen Dinge jetzt als bedrohlich erleben, wenn es zu viel hat davon, dass sie dann im Grunde umschlagen und dann auf einmal sehr restriktiv werden im Grenzen setzen. Und so erkläre ich mir ein bisschen eine veränderte Stimmungslage, die sich möglicherweise auch gesellschaftlich ausdrückt, weshalb Menschen auf einmal jetzt sehr eng werden und ganz bestimmte Setzungen machen, damit sie ihr Gefühl des Überfordertseins loswerden, ja, und sich ein bisschen ruhiger fühlen. Ich will damit nicht sagen, dass das richtig ist oder dass all diese Setzungen, die zum Teil dann gemacht werden, richtig sind. Das will ich damit nicht sagen. Aber so lässt es sich zumindest verstehen, dass der ein oder andere aus der Überforderung heraus im Grunde jetzt sehr früh Grenzen setzt. Etwas völlig anderes ist dann dieses eher imperialistische Verhalten, was wir jetzt stark erleben, wie Einzelne ganze Staaten nehmen und für sich meinen, einverleiben zu können und besetzen zu können und so weiter. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema.
Also das Thema ist ja so und so, ich habe mich da jetzt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen, aber wie das überhaupt entstanden ist, dass wir begonnen haben, Länder zu bilden, Grenzen zu setzen und so weiter, das ist ja so und so eigentlich sehr, sehr interessant.
Ja, aber das würde ich, weil ich mich damit jetzt lange beschäftigt habe, das würde ich zum Teil bis in die Ursprünglichkeit des Menschseins hinein ontologisch verstehen. Ja, ich kann das jetzt hier in der Kürze nur andeuten. Es gibt im Grunde eine Tendenz zur Beheimatung und es gibt eine Tendenz zum Aufbruch. Und das gehört beides zusammen. Und deswegen fangen wir an, wenn wir uns irgendwo niederlassen, den Ort, an dem wir uns niederlassen, zu pflegen und zu hegen. Und dann bauen wir ein Haus oder beziehen eine Wohnung und lassen uns nieder und so weiter. Man könnte von der Beheimatung an dieser Stelle sprechen, als einer Grundbewegung des Menschen. Und gleichzeitig ist der entgegengesetzte Pol der Beheimatung der Aufbruch. Das heißt, wir gehen in Neues hinein, wir gehen auf Neues zu und beides gehört in gleicher Weise zum Menschen und wir müssen darin immer wieder eine Syntheseleistung finden.
Ja, also ich finde, das ist ein höchst interessantes und spannendes Thema, das sehr aktuell ist, mit dem wir uns vielleicht noch intensiver auseinandersetzen müssten, aber du hast es vielleicht schon auch gemacht. Wir werden ja bei dieser Live-Aufnahme, die wir im Mai haben, sprich, man wird es dann im Juni im Podcast hören, auch über Konflikte sprechen und da sind wir ja genau dort an der Grenze zwischen dir und mir oder größer zwischen Gruppen, wo irgendwas passiert, wo wir nicht gut spüren und aufeinander eingehen, um gegenseitig unsere Grenzen zu achten. Kann man das so kurz sagen, dass das ist, das, was bei einem Konflikt passiert?
Ja, also wir werden, wenn wir das miteinander besprechen, das Thema des Konfliktes auf die vielen unterschiedlichen Ebenen heben, in denen es für in unserem Menschsein erlebbar wird und spürbar wird, ja.
Hast du, wenn du dich jetzt da schon so intensiv damit beschäftigt hast, so einen Tipp in die Allgemeinheit jetzt für gesellschaftliches Zusammenleben? Wie können wir oder was könnten wir tun, um da besser klarzukommen mit unseren mit Grenzen? Was können wir als Gesellschaft da machen? Oder was kann ich machen, um dem großen Thema da ein bisschen gerechter zu werden? Oder kann ich da was beitragen? In welcher Form? Was
ich? Also ich bin ja ein Vertreter des Diskurses und nicht der Macht. Und deswegen glaube ich, dass wir reden müssen miteinander, dass wir uns an einen Tisch setzen müssen und dass wir darin und dabei im Grunde sehr wachsam sein sollten. Was ist das eigene des anderen und was ist mein eigenes? Und im Grunde braucht es einen hohen Respekt, um gute Lösungen zu finden, die das, was dem jeweils Beteiligten wichtig ist und wesentlich ist, zunächst mal respektiert. Vielleicht müsste man aus einer psychologischen Perspektive zusätzlich noch sagen, verstehe ich mich, dass mir das oder jenes so wichtig ist. Wie verstehe ich mich? Geht es darin um Werte oder geht es eher um Ängste, die ich eigentlich auf eine bestimmte Weise beruhige und dadurch im Grunde dann Werte anderer verletze? Ja, und ich glaube, das wäre für mich eine wichtige Unterscheidung und wir, glaube ich, brauchen das, dass wir uns zusammensetzen und nicht über Macht die Dinge klären, weil die Macht wird dafür sorgen, dass die Lösung immer wieder hinterfragt wird und immer wieder aufgemacht wird. Ich glaube, das ist nur ein Teilfrieden, der erreicht werden kann, der über Macht gelingt. Und deswegen glaube ich, dass die wahre Antwort in der tatsächlichen Begegnung liegt. Und die Begegnung hat damit zu tun, die Interessenslagen der Beteiligten jeweils sehr ernst zu nehmen. Und jeder kann sich selber dann im Hinblick auf seine Interessenslagen fragen, wie er sich darin versteht, woher die Bedeutung kommt. Das, glaube ich, wäre das die Aufgabe, vor der wir stehen. Mir ist klar, dass das jetzt sehr grundsätzlich formuliert ist. Und damit müssen wir im Einzelnen dann gucken, wie das geht. Aber so, glaube ich, kann es nur gehen.
Ich habe jetzt auch gerade nochmal an unsere Folge gedacht, wo wir auch eben über Ängste gesprochen haben und dass wir wahrscheinlich ein bisschen mutiger darüber sprechen müssten, was uns Angst und Sorge macht. Und oft kommen wir ja drauf, vielleicht wenn wir dann, weil das ja immer auch was damit zu tun hat, wenn wir dann wieder ins Kleine gehen, in unsere Paarbeziehungen oder Freundschaften oder Kollegenschaften, wenn wir da vielleicht auch manchmal sagen würden, wovor wir oder erstmal spüren müssten, aber wenn wir es parat haben, dann ausdrücken könnten, wovor wir jetzt eigentlich Angst haben und warum wir da jetzt eine Grenze setzen, dann würde sich vielleicht manches auch wieder auflösen, weil wir dann merken würden, dass wir vielleicht zwei Menschen sind, die einfach irgendwie Angst haben vor einer Grenzverletzung und dass das gar nicht meine Absicht ist eigentlich oder des anderen. Aha. Also das durchs Aussprechen, oder? Würde genau. Vielleicht manches schon sich klären lassen. Aber über Ängste zu sprechen, macht halt viel Angst.
Ja, deswegen glaube ich vielleicht ein Gedanke noch. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich eine Grenze personal setze. Also personal würde für mich heißen, es ist eine bewusste Entscheidung, Nein oder Ja zu sagen. Oder in unserem Fall der Grenze dann Nein zu sagen. Oder Ja zu etwas anderem zu sagen, sodass ich Nein zu etwas Jetzigem sage. Ja, ich glaube, das ist was man in personaler Hinsicht tun kann. Und heute werden Grenzen aber häufig apersonal gesetzt. Dann sind das Durchsetzungsübungen. Dann ist das Machtausübung, die man tut. Dann ist das ein Prinzip, das man setzt, indem man prinzipiell Nein sagt. Und das halte ich nicht für richtig. Das Prinzip ist nie angebunden an den Wert, sondern ist eine Verhaltensweise, die in sich selber eine bestimmte Struktur hat. Ja, und dadurch ist es eine Setzung. Und für den Menschen ist es wichtig, sich immer auf die Situation hin abzustimmen. Das ist der andere Mensch, das ist der eigene Möglichkeitsraum, das sind die Werte, um die es den Beteiligten geht. Und darin gilt es, sich zu vertreten. Und deswegen mag ich vielleicht lieber das Wort sich vertreten. Ja, und darin zeigt sich dann ja ein Ja oder ein Nein.
Gut, ich denke mir, als Schlussgedanken könnten wir vielleicht das noch nehmen, was du auch gerade gesagt hast, was ich auch oft mit anderen Menschen so bespreche, dass, also vor allem mit denen, die sich schwer tun, mit dem Nein sagen, also eher mit dem, gesellschaftlich würde ich ja jetzt mal sagen, wir setzen vielleicht zu stark Grenzen, und im Persönlichen habe ich oft das Gefühl, dass vielen Leuten schwerfällt, auch mal Nein zu sagen oder so für sich einzustehen. Oder zumindest treffe ich viele Menschen, denen es so geht. Aber der andere Aspekt, den finde ich wichtig, wenn ich wozu Nein sagen will, brauche ich auch ein Ja auf der anderen Seite. Und das ist ja dann in meinem Fall auch ein Ja irgendwie zu mir selber. Und wenn ich das gar nicht spüren kann, jetzt kommen wir wieder an den Anfang, was mein eigenes ist und was ich bin, dann kann ich auch nicht gut eine Grenze setzen. Ne?
Also. Genau. Ja. Ja, und es ist dieses, wenn du sagst, es ist ein Ja zu mir selber, dann heißt das noch genauer, es ist ein Ja zu dem, weil ich wertvoll bin, aber es ist auch ein Ja, weil mir Dinge wertvoll sind. Mhm. Und damit sage ich das Nein, indem ich das vertrete und schütze, was mir bedeutsam ist. Und das kann man ja immer wieder neu klären, ist das bedeutsam? In welchem Horizont steht das, wenn ein Miteinander gelingen soll und so weiter und so fort. Ich glaube, diese Offenheit, die brauchen wir, das immer wieder neu in den gemeinsamen Diskurs zu bringen. Sonst, wie ich es eben schon sagte, machen wir aus diesem Thema eine Prinzipienreiterei und dann sind wir nicht mehr dialogisch.
Ja, also auf das Wertvolle achten.
Ja.
Im Gegenseitigen. Sollen wir da einen Punkt machen für heute?
Für mich wird das gut passen.
Wie angekündigt, wird das Thema ja eh weitergehen. Spätestens dann, wenn wir uns sehen in Salzburg. Man kann da dazukommen, oder wie genau geht das, Christoph? Muss man da am ganzen Kongress teilnehmen, oder? Wenn man...
Ja, da fragst du mich was, das ich auch gar nicht so genau weiß. Also eventuell müsste man sich bei dem Büro der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Wien erkundigen. Das ist die Seite Existenz, das ist die Seite existenzanalyse.org. Und dort wird der Kongress angekündigt, und wenn man jetzt tatsächlich nur zu unserem Podcast kommen möchte, wäre es vielleicht gut, an das Büro der GLE International eine Mail zu schreiben, unter welchen Bedingungen man nur vielleicht für diese Teilnahme an unserem Nachmittag, an dem wir die Aufnahme machen für die nächste Sendung und übrigens dann noch eine weitere Sendezeit haben, wo Fragen gestellt werden können aus dem Auditorium heraus an uns, die wir dann gerne beantworten werden. Und dann schauen wir mal, vielleicht machen wir sogar daraus auch nochmal eine Sendung. Also jedenfalls, ja, vielleicht erkundigt man sich über die Seite existenzanalyse.org. Und dort sind alle Kontaktdaten, wie man das Büro erreichen kann, zu sehen. Und dann kann man schauen, wie eine Teilnahme dort möglich ist.
Genau, also es geht um den Kongress in Salzburg Anfang Mai.
Ich suche gerade noch den Termin raus, an dem wir dort die Aufnahme haben werden. Und zwar ist das am Samstag, den 3. Mai am Nachmittag. Samstag, der 3. Mai am Nachmittag, da könnt ihr uns live erleben.
Genau. Und wenn man das eben nicht schafft oder wenn das vielleicht auch nicht möglich ist, dann kann man das eben über den Podcast nachhören.
Genau.
Gut, vielen Dank,
Christoph. Und der Kongress bietet natürlich noch viel mehr. Insofern lohnt es sich, auch an dem ganzen Kongress teilzunehmen.
Okay, das heißt, der ist offen auch für alle, die nicht Psychotherapeuten sind oder auch an eine andere Schule.
Ja.
Ja, genau. Also wenn man sich das mal geben möchte, genau. Zum Thema Konflikte, kann man gerne dazu kommen. Wir würden
sehr
uns
spannend.
Freuen.
Ja. Genau.
Genau. Gut, sonst über Rückmeldungen und Fragen freuen wir uns auch an die E-Mail-Adresse, die auch du parat hast, Christoph, kann man uns
post@fragen-des-menschseins.de.
Super. Und wenn ihr uns ein paar Sterne geben wollt zur Bewertung für den Podcast, freuen wir uns auch, damit wir ihn noch ein bisschen bekannter machen können. Ja, vielen Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Christoph.
Alles Liebe. Tschüss, Veronika.
Fragen des Menschseins.